Synagoge und diskutierte jeden Tag auf dem Markt mit denen, die er dort antraf. Dabei wurde er auch von epikureischen und stoischen Philosophen angegriffen. Einige von ihnen sagten: Was will dieser komische Vogel eigentlich? Andere meinten, er scheint ein Verkünder fremder Geister zu sein. Da sagten sie, weil Paulus das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Schließlich nahmen sie ihn mit auf den Areopag. Wir wollen erfahren, sagten sie, was das für eine neue Lehre ist, die du da vorträgst. Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren und wir möchten wissen, worum es dabei geht. Die Athener nämlich und alle Fremden in der Stadt hatten für nichts so viel übrig, als Neuigkeiten zu erzählen und oder zu hören. Da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und begann: Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift »Dem unbekannten Gott«. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinen von uns wirklich fern ist. Denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige von eurer Dichter ausgedrückt haben, denn auch wir sind von seiner Art. Wenn wir nun Gott abstammen, sollten wir nicht denken, das Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat? Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, lachten ihn einige der Zuhörer aus. Andere aber sagten: Darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Als Paulus dann die Versammlung verließ, schlossen sich ihm einige Leute an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, auch eine Frau namens Damaris und noch einige andere.
Danke, Petra, für die Textlesung. Ja, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Gottes Wort. Und das wollen wir jetzt wieder tun. Wir sind auf unserer Reise in der Apostelgeschichte in Kapitel 17 angelangt und eins verspreche ich dir, du wirst mehr mitnehmen, wenn du aktiv mitliest. Deswegen öffne deine App oder öffne deine Bibel in Papierform und lies mit. Das ist wichtig, aktives Mitlesen, um mehr mitzunehmen. Ja, wenn ich sagen würde, heute wird es philosophisch, schalten wahrscheinlich 90% von uns ab. Das sage ich bewusst nicht, weil ich habe den Titel so gewählt, hast du Gott nach deinem Bild geschaffen? Ja, das ist aktuell, der Text, den wir gerade gehört haben, ist hochaktuell. Paulus ist am Weg und wie wir gesehen haben, kommt er nach Athen. Ja, das war auch eine sehr renommierte Stadt, eine multikulturelle Stadt und wir leben in einer Multikultur-, Multioptionsgesellschaft heute. Es gibt alles, du kannst alles auswählen aus vielen Möglichkeiten. Nehme ich heute das, mache ich morgen das. und so weiter. Wir hören in der Früh Nachrichten, wir überfliegen die Schlagzeilen am Handy, wischen drüber, lesen Überschriften. Das ist symptomatisch für unsere Instant-Gesellschaft, sage ich einmal. 85% oder 90% lesen nur die Überschriften, nicht die Details von einem Artikel. Und die Mehrheit teilt die dann wieder auf Social Media, ohne dass sie den Inhalt genau kennen. Und wenn wir es lesen, müssen wir wieder überprüfen, ist das wirklich wahr? Stimmt das? Ja. Und was man in der Zeitung liest, wissen wir eh, dass vieles nicht stimmt. Wenn wir Medien konsumieren, wissen wir, dass wir nicht viel klüger werden durch das. Und bei Religion ist es auch so. Wir lesen Überschriften, entscheiden vielleicht darüber, ja, anhand der Überschriften, ohne tiefer zu graben. Und das war das Problem damals, im ersten Jahrhundert, und das ist auch das Problem heute bei uns in unserer Multi-Optionsgesellschaft. Und die Leute damals, auf die Paulus getroffen ist, auf die er getroffen hat, haben ähnlich getickt, ja, wie wir heute, wie unsere Bevölkerung heute. Deswegen ist dieser Text für uns in der heutigen Zeit wichtig. Und ja, wie wir schon gehört haben, kommt Paulus nach Athen, die Stadt der Philosophie, der Kunst, der Kultur, der Religionen. Ja, und wenn wir schauen, man kann es ein bisschen sehen, diese zweite Missionsreise, wie eben Paulus am Weg über Kleinasien dann nach Europa kommt, wie wir gehört haben in Philippi, und dann eben letzten Sonntag über Thessalonich und Beröa. Und dann ist er alleine weitergezogen nach Athen. Silas und Timotheus bleiben zurück. Und Athen war sowas wie die Bildungsmetropole in Europa zur damaligen Zeit. Ja. 400 Jahre vorher hat es da Aristoteles, Platon, Sokrates, große Philosophen gegeben. Und man hat die Monumente von diesen Philosophen und die Schulen gab es immer noch. Und es gab sowas wie eine Patchwork-Religion. Ja. Man stückelt sich zusammen, was man gerade braucht, und aus den verschiedenen Kulturen nimmt man sich so heraus. Und was hält wirklich? Was trägt wirklich? Ja? Und Paulus, dieser Paulus, der in Jesus Christus die Entdeckung seines Lebens gemacht hat, ja, in Damaskus damals, wo er Jesus begegnet ist, dieser Paulus, der verändert wurde, der kommt nun in diese Stadt. Ja. Athen hat wahrscheinlich mehr Götter gehabt als Einwohner. Ja. Athen war nicht so groß, hat circa 5.000 bis 10.000 Einwohner gehabt. Thessaloniki war viel größer, ja, einwohnermäßig. Ja. Interessant. Und er kommt in diese Multireligionsgesellschaft hinein und sieht das. Ja. Und er sieht, wenn er durch die Straßen zieht, diese Götter. Schwer, wie man sich das heute vorstellen kann. Vielleicht steht da vor jedem Haus irgendeine Statue oder irgendwas, ja, was sich die Menschen gebaut haben, möglicherweise. Auf jeden Fall sieht das Paulus. Und wir wollen uns vier Dinge anschauen, die uns Lukas erzählt, jetzt in diesem Text, wie es Paulus geht. Das erste ist, wenn Paulus nach Athen kommt, was Paulus sieht. Was Paulus sieht in Vers 16a. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, stellte er fest, dass die Stadt voll Götzenbilder war. Die Stadt ist voll Götzenbilder. Er ist da durchgegangen und sieht das, und das kannst du vielleicht heute sich selber, kann man sich selber vorstellen, wenn du in eine große Stadt kommst, jetzt nach Graz oder nach Wien, du kommst rein und du siehst, was geht da ab? Ja, so ein bisschen mit dem Blick von außen. Mit dem Blick von außen sieht man es dann ein bisschen anders, ja, wie wenn man da drinnen lebt. Und so hat das Paulus wahrscheinlich gesehen. Er hat das vielleicht betend gesehen. Und so sieht das noch einmal anders, ja, aus einer anderen Perspektive. Wenn er in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ja, diese, ja, Abgötterei da sieht. Er war also nicht als Tourist dort. Ja. Manche waren schon als Touristen in Athen, ja, aber er war nicht als Tourist dort und er sieht nicht in erster Linie diese, ja, Monumente, vielleicht Schönheit, ja, vielleicht menschliche Schönheit, sondern er sieht irgendwelche esoterischen Kulte, Götzenbilder und er sieht, die Leute hier setzen ihre Hoffnung nur auf Dinge, die sie sich selber ausgedacht haben. Das ist, was eigentlich Paulus sieht. Ganz einfach, das ist der erste Punkt, was Paulus sieht. Der zweite Punkt, 16b, was Paulus fühlt. Ja, wenn man was sieht, dann geht in ihm was vor. Und in Vers 16b steht, das empörte und erschütterte ihn im Innersten. Ja, in diesem kurzen Satz merkt man, ja, was in ihm vorgeht. Es empörte und erschütterte ihn. Das kann eigentlich in der deutschen Sprache gar nicht so ausgedrückt werden, wie das im Grundtext gestanden ist. Ja. Es ist eigentlich ein Zorn, ja, was da in ihm hochkommt. Und im Griechischen, ist interessant, wird dieses Wort verwendet, wenn Gott sich selber über Götzendienst ärgert. Dieses Wort kommt hier vor. Ja, und genau so hat sich Paulus über diese Götzenbilder geärgert. Ja, weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte keine Götzen. Er duldet eigentlich keine Götzen neben sich. Ja, er will der einzige, der alleinige Gott sein, der angebetet wird. Und interessant, dieses Wort für erschüttern ist im Griechischen irgendwie dasselbe wie das Wort für einen epileptischen Anfall. Ja, also er lässt seine Gefühle zu, aber er lässt sie nicht von seinen Gefühlen bestimmen. Ja, er lässt sie zu, seine Gefühle, aber er lässt sich nicht von ihnen bestimmen. Welche Gefühle werden in uns erweckt, wenn wir sehen, was um uns läuft? Wenn wir sehen, was in unserer Umgebung vorgeht? Ja, wenn wir sehen, okay, die Nachbarin geht jetzt jede Woche Mittwoch zum Yoga. Ja, okay, denken wir uns nichts dabei. Oder machen irgendwelche esoterische Geschichten, ja, was heute in Mode ist. Ja, was geht da in uns vor? Wenn wir an die geistliche Situation in unserem Land, in unserer Umgebung, ja, oder eben bei uns auf der Welt denken. Was Paulus fühlt. Er fühlt diese heilige Empörung sozusagen, die Gott hat, wenn Menschen ihm den Rücken kehren und Götzen anbeten. Das ist, was Paulus fühlt. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, was Paulus tut. Die Verse 17 bis 21. Paulus sitzt nicht nur da und wartet auf Silas und Timotheus, sondern, Vers 17, er redete mit den Juden und den griechischen Gottesfürchtigen in der Synagoge und diskutierte jeden Tag auf dem Markt mit denen, die er dort antraf. Wie wir wissen aus den vorigen Stationen, Paulus geht immer zuerst, wenn er wo ist, schaut, gibt es dort Juden, gibt es dort eine Synagoge, ja, und dann redet er mit ihnen. Ja. Und er trifft also auf Juden. Er geht zu den Menschen in der Synagoge, er geht zu den Menschen auf dem Marktplatz, ja, das waren auch gottesfürchtige Griechen, und redet mit ihnen. Und die meisten Athener hatten eigentlich als Nichtjuden kein Verständnis über den jüdischen Glauben. Und er trifft auch Philosophen. Das heißt, er trifft dort drei Gruppen: Juden, Griechen und Philosophen. Ja? Nämlich Epikureer und Stoiker. Und er hat mit ihnen debattiert. Das waren eigentlich Profis in ihrem Fach. Und mit diesen drei Gruppen, mit den Juden, mit den Griechen, mit den gottesfürchtigen Griechen und mit den Philosophen redet er. Diese Epikureer, die hier da genannt werden, das war eine philosophische Schule, die es schon 300 Jahre gibt, bis in der Zeit. Ja, und sie sagen, ja, im Leben geht es eigentlich darum, dass du das Glück suchst, ja, dass du im privaten Kreis mit Freunden glücklich wirst. Und die Epikur, der Philosoph Epikur, ist davon ausgegangen, dass sich die Götter eh nicht um das Treiben der Menschen kümmern. Hauptsache, du bist glücklich. Ja, das waren diese Art von Philosophen. Und die Stoiker, das kennen wir heute noch vielleicht aus diesem Begriff, der hat eine stoische Ruhe. Ja, das kommt aus diesem Philosophen. Ja, die waren der Ansicht, ist eh alles wurscht, so eine Gleichgültigkeit, ja, eine stoische Gelassenheit. Das war die Ansicht dieser Stoiker. Und mit ihnen hat Paulus debattiert. Ja, er hat ihnen das Evangelium erklärt. Ja, und er hat ihnen über Jesus und über die Auferstehung gesprochen. Und einige haben ihn verspottet als Schwätzer. Andere haben gesagt, er verkündet irgendwelche neue, fremde Götter. Aber sie waren trotzdem interessiert, ja, weil es bei ihnen normal war, dass man sie in Debatten begibt und diskutiert. Ja, das war unter diesen Philosophen normal. Ja, sie waren neugierig und Interesse war da. Und eins ist dann interessant, diese Philosophen bleiben nicht dabei stehen, ja, sondern sie nehmen Paulus mit und sagen, ja, gehen wir gemeinsam zum Areopag. Ja, das war jetzt dieser oberste Gerichtshof. Heute, wenn man in Athen ist, kann man einen großen Felsen an dem Platz sehen, auf dem Hügel, das war der Areshügel sozusagen, heißt der. Und sie wollen wahrscheinlich, diese Philosophen, dass eine Entscheidung getroffen wird, ob jetzt Paulus das da weiter predigen darf in Athen. Ob das da okay ist. Ja? Sie wollen, okay, wir kommen da nicht zu einer Einigung, wir kommen nicht auf einen gemeinsamen Zweig. Ja? Es ist recht interessant, was du predigst, aber es ist irgendwie komisch. Ja? Deswegen gehen wir gemeinsam zu diesem Rat. Ja? Und Paulus geht mit ihnen dahin. Vielleicht ist er froh, jetzt darf ich mich da endlich verteidigen vor den höchsten Ratsmitgliedern. Vielleicht hat er so gedacht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, Paulus verkündigt das Evangelium. Das ist, was er tut. Ja? Er verkündigt es den Juden in der Synagoge, das heißt auch in heutiger Zeit in den Kirchen brauchen die Menschen das Evangelium. Das glaubt man nicht, aber das ist so. Ja? Es ist wichtig, dass in den Kirchen das Evangelium verkündet wird. Ja? Er verkündigt das Evangelium am Marktplatz, den Griechen. Das heißt, auch am Marktplatz, die Menschen brauchen das Evangelium. Ja? Um uns herum, wo wir uns versammeln, wo wir uns bewegen, die Leute in unserer Nachbarschaft, beim Einkaufen, ja, wo wir sie treffen, brauchen das Evangelium. Und diese Philosophen brauchen das Evangelium auch. Ja. Könnte man heute vielleicht vergleichen, in den Bildungseinrichtungen, an Universitäten, an Schulen und so weiter, wird das Evangelium gebraucht. Überall wird das Evangelium gebraucht. Und Paulus tut das. Ja? Er setzt diese Verkündigung eben hier fort. Das ist er, was er tut. Was Paulus tut. Das war der dritte Punkt in unserem Durchblick durch diese Stelle. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es noch interessanter. Nämlich jetzt redet er. Ja, jetzt redet er auf diesem Areopag, ja, vor diesem obersten Rat. Vers 22, da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und begann zu reden. Ja, er, der schon gebildet war, ja, und ein Selbstbewusstsein gehabt hat, aber ein Bewusstsein, dass er da nicht allein ist, sondern dass der lebendige Gott, dass Jesus mit ihm ist. Ja? Und das war, glaube ich, das Wesentliche. Und in dieser Vollmacht redet er jetzt. Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Ich sehe, ihr seid religiöse Leute. So beginnt er. Ganz interessant, oder? Er beginnt einmal positiv. Das ist immer gut. Ja, wenn du beginnst, jemandem was zu erklären oder wenn danach ein bisschen was Kritisches kommt vielleicht, beginn positiv. So ein bisschen. Ja, das ist einmal ein guter Einstieg, weil sonst hast du gleich einmal alle gegen dich. Und er holt sie dort ab, wo sie sind, weil sie sind ja religiös. Es war ja wahr. Er beginnt nicht wie bei den Juden, wo er bei den Schriften aus dem Alten Testament begonnen hat. Ja? Das macht er hier gar nicht, ja? Bei diesem obersten Gerichtshof. Er sagt also, es fehlt euch nicht an Religion. Schön, oder? Auch bei uns in Österreich fehlt es nicht an Religion. Es gibt viele religiöse Leute. Ja? Aber jeder glaubt an was anderes. An eine höhere Macht, an was immer, an irgendwelche Dinge, die du dir zusammenreimst. Auch Atheisten glauben an was. Ja, man möchte es nicht glauben, aber Atheisten glauben an was. Aber Religion und christlicher Glaube sind was Grundverschiedenes. Ja, ich habe auch schon oft gehört von Leuten, boah, du bist ja so religiös, oder? Dann habe ich ihm gesagt, nein, ich bin eigentlich nicht religiös. Ich glaube an den Gott der Bibel. Ich glaube an Jesus. Das ist was ganz was anderes. Und dann hat man die Möglichkeit, das Evangelium zu sagen. Ja? Weil mit, du bist ja eh so religiös, du gehst in die Kirche und so weiter, kann man gut eine Möglichkeit bekommen, um das Evangelium zu sagen. Religiöse Menschen kennen eigentlich den lebendigen Gott der Bibel nicht. Und religiöse Leute haben keine persönliche Beziehung. Jeder bastelt sich seine eigene Religion, macht sie Bilder von Gott, ja, zimmert sich das zusammen, sucht sie das zusammen, was er gerade braucht. Ja. Ein bisschen Horoskop, ein bisschen Esoterik, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Dann probierst du das aus. Und im Zweifelsfall, in der Krise, trägt es nicht. Es ist so. Ja. Haben viele wahrscheinlich schon festgestellt. Daher muss es einen Anker geben, muss es ein Fundament geben, das wirklich trägt. Ein Fundament muss es geben, das wirklich trägt, auch bei den größten Stürmen, bei den größten Gewittern und Regenfällen, die man sich vorstellen kann im Leben. Und die Athener haben viele Überschriften gelesen, ja, aber kaum die eigentlichen Artikel. Denn, Vers 23, als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Das heißt, Paulus kommt eigentlich jetzt über diesen Altar, wo steht, der ist diesem unbekannten Gott geweiht, über das kommt er jetzt hinein und erklärt, wer ist eigentlich der, wie ist eigentlich der. Ja, er erzählt ihnen jetzt von diesem Gott, den sie nur als unbekannten Gott kennen. Die glauben eigentlich, da muss es angeben, ja, weil irgendwie sind da Juden auch bei uns und die haben irgendeinen unbekannten Gott. Und vielleicht ist doch mehr dran an dem. Ja? Und Paulus erzählt ihnen nun 5 Eigenschaften von diesem unbekannten Gott. Nämlich, die erste Eigenschaft steht in Vers 24, er ist der Schöpfer. Ja. Dieser Text, diese Erklärung ist jetzt eine ganz wichtige Geschichte für Apologetik, wie einfach du deinen Glauben verteidigen kannst. Ja. Und Paulus beginnt in Vers 24, wo er über Gott, den Schöpfer, redet. Dieser unbekannte Gott, von ihm kommt alles. Alles entstand nach seinem Plan. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr vom Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Aha, das wird jetzt die Leute vor den Kopf gestoßen haben. Wir haben ja gedacht, wir können ihm da Tempel bauen und so weiter. Ja? Nein, Gott ist nicht Teil der Schöpfung, wie die Philosophen sagen. Er ist Herr der Schöpfung. Er steht drüber. Er steht auch heute drüber. Gott sei Dank. Er weiß es. Ja? Er weiß Bescheid, wenn es ein bisschen drunter und drüber geht. Und aktuell geht es ein bisschen mehr drunter und drüber. Ja? Und Gott weiß Bescheid. Und das dürfen wir wissen und auf das dürfen wir vertrauen. Und Paulus erklärt das ihnen, er ist Herr der Schöpfung, er ist Herr des Universums. Deswegen lebt er nicht in Tempeln und Gebäuden, die von Menschen erbaut wurden. Solche Tempel können zwar für eure Götter passen, sagt er zu ihnen, aber nicht für diesen Gott, weil diese Gebäude sind viel zu klein, ja, und viel zu wenig prächtig. Auch wenn sie noch so viel Gold und Pracht und so weiter und Pomp enthalten, das ist viel zu klein und viel zu gering. Dieser Gott ist viel zu groß dafür. Wie groß ist Gott für uns? Wie groß ist Gott für dich? Als Schöpfer, als Erhalter des Universums im Vergleich zu deinen Problemen, zu deinen Sorgen. Ja? Schau auf Gott, dann werden deine Probleme klein. Wenn die Berge von Sorgen so groß sind, schau auf Gott, dann werden sie klein. Versuch es wieder. Versuch es immer wieder. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es Gott möchte, dass wir auf ihn schauen. Er ist der Schöpfer. Das Zweite, was Paulus jetzt erklärt, in Vers 25, er braucht auch keine Bedienung von Menschen. Er braucht uns gar nicht. Interessant, oder? So als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Er ist der Erhalter des Lebens. Gott ist der Erhalter des Lebens. Er gibt jedem Geschöpf, Gott ist ja der Schöpfer, das Leben, dem Atem, jeder Atemzug, den du machst, ist kein Zufall. Alles ist von ihm abhängig. Ob heute die Sonne scheint, ob es regnet, alles ist von ihm abhängig und er ist nicht auf uns angewiesen. Gott braucht uns eigentlich gar nicht. Er könnte wunderbar in seiner Dreieinigkeit bestehen, die beste Beziehung ever. Ja? Er braucht uns nicht. Gott in sich ist Liebe, vollkommene Liebe. Drei in einem, wie uns die Bibel erklärt. Und er ist persönlich. Er ist persönlich. Deswegen lädt er uns ein, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben, obwohl es er nicht braucht. Das ist seine Liebe. Ja? Und das Schöne ist, wenn du das kennenlernst, ja, und auch wenn du diese Einladung annimmst, so wie ich das mit 18, als ich 18 war, verstanden habe, ja, vorher habe ich das nicht verstanden, ja, bin ich einfach traditionell so hin und wieder in die Kirche gegangen, aber mit 18 habe ich verstanden, okay, da gibt es einen Gott, zu dem er eine persönliche Beziehung haben kann. Ja? Der Interesse hat an mir, an meinem Leben, wie es mir geht. Der mir nicht egal ist, dem ich nicht egal bin. Und das ist die beste Nachricht, die es gibt. Weil er sowieso alles unter Kontrolle hat. Er ist der Erhalter. He's in control, wie man so schön sagt, oder? Er hat alles in Kontrolle. Er ist noch mehr. Er ist noch mehr. Er ist der Herrscher. Er ist der Herrscher. Die Verse 26 und 27. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Ja, da geht er jetzt indirekt aufs Alte Testament ein, Abraham und so weiter. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebiets. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Das heißt, er ist auch Herrscher. Seit Beginn der Schöpfung, sagt Paulus hier zu diesen Ratsmitgliedern, und Gott zu uns, zu dir heute Morgen, Gott lenkt die Geschichte. Es passiert nichts ohne sein Wissen. Er ist der Herrscher der Nationen. Das bedeutet, dass Gott nicht fern von uns ist. Aber wir sind fern von ihm. Automatisch. Von Geburt an, von Natur an, weil es etwas gibt, das uns von ihm trennt. Das nennt die Bibel Sünde. Ja, das trennt uns natürlich von Gott. Und er will jetzt, dass wir ihn suchen, uns nach ihm ausstrecken, weil er lässt sich gerne finden. Ja, er versteckt sich nicht. Ja, er spielt nicht Verstecken mit uns, Gott sei Dank. Er lässt sich gerne finden. Und wenn du noch nicht an diesen Gott der Bibel persönlich glaubst, diese persönliche Beziehung noch nicht hast, dann streck dich aus, mach dich am Weg, such ihn. Es ist ein einfaches Gebet ist möglich, um das zu tun. Ja? Ein einfaches Gebet ist möglich. Du darfst sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich mich in meinem vorigen Leben bisher nicht an die gewendet habe, dass ich dir den Rücken gekehrt habe. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Das ist ein einfaches, kurzes Gebet. Gott ist nur ein Gebet entfernt. Was hält dich davon ab, ihn zu suchen? Gibt es was, was dich davon abhält? Denk drüber nach. Wir brauchen das immer wieder, dass wir uns selber reflektieren. Und wenn du schon lange, jahrelang mit diesem Gott gehst, ihn kennst und dann überleg, ist er nur einer von vielen Altären in deinem Leben? Beugst du dich auch noch vor anderen Dingen? Erfolg und was es alles so gibt, ja? Was man so alles mitkriegt. Gott will der alleinige Herrscher sein. Er will der alleinige Herrscher sein. Er will, wie wir es vorher schon gehört haben, Retter und Herr sein im Leben. Das ist, was er sein will. Er ist Schöpfer, er ist der Erhalter, er ist Herrscher und er ist der Vater, Vers 28 bis 29. Denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, denn auch wir sind von seiner Art. Wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht denken, das Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Das heißt, wir stammen von Gott ab. Er ist der Vater. Kinder stammen von einem Vater ab. Ja, ist die genetische Linie sozusagen. Paulus sagt hier, wir alle stammen von Gott ab. Vers 29. So wie es auch einige der stoischen Dichter geschrieben haben. Was meint Paulus damit? Er meint, dass Gott sich um alle Menschen in dieser Schöpfung kümmert, weil er persönlich ist. Und die Abstammung von Gott soll Erfolge haben für die Leute in Athen. Ja? Und für die Zuhörer dort am obersten Gerichtshof. Denn wenn wir von Gott abstammen, Vers 29b, sollten wir nicht denken, das Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das sich Menschen gemacht haben. Was Paulus hier macht, ist eigentlich faszinierend in dieser Rede bis jetzt. Er beginnt mit dem Altar für diesen unbekannten Gott, dann erklärt er, wie ist dieser Gott. Und dann zeigt er, dass die ganze Menschheit eigentlich versagt hat, ihm angemessen zu antworten. Nämlich in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu seiner Ehre zu leben. Paulus predigt also über Gott und indirekt über Sünde, obwohl er das Wort hier nicht verwendet. Ja, das ist, was Paulus hier in diesen Punkten bis jetzt, in diesen Eigenschaften erklärt hat. Ganz spannend, wie er das hier macht. Ja, ganz spannend, wie er das hier macht, weil dieser Punkt, wie er aufzeigt, hey, ihr schafft es eigentlich nicht selber, so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das kommt dann zum fünften Punkt, wie Gott auch ist, nämlich er ist der Richter. Verse 30 bis 31. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern oder umzukehren. Ja, oder die Einstellung ändern. Ja, das ist einfach für unsere Sprache heute leichter zu verstehen, ja, umkehren oder Einstellung ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Boah, jetzt wird's spannend. Jetzt muss es doch ruhig gewesen sein in diesem Gerichtshof, ja, bei den Zuhörern. Um was geht's jetzt? Gott wird eines Tages die ganze Welt richten und er ruft jetzt alle Menschen auf, umzukehren, ihre Einstellung zu ändern. Welche Einstellung? Um welche Einstellung geht es eigentlich? Ja, einfach um diese Ignoranz diesem lebendigen, einzigen, unbekannten, wahren Gott gegenüber. Das ist einmal das Wichtige, diese Einstellung. Ja. Wir dürfen nicht ignorant durch die Welt gehen. Und viele Leute gehen heute leider ignorant durch die Welt, weil hier eine ganz wichtige, klare Wahrheit angesprochen wird, dass Gott richten wird. Durch wen? Vers 31. Durch einen Mann, der von den Toten auferstanden ist. Paulus spricht über Jesus, ohne ihn zu erwähnen. Ja, ohne ihn namentlich zu erwähnen, spricht er über Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz. Und Gott, der Vater, hat ihn auferweckt. Schon interessant, oder? Dass der Name Jesus hier nicht auftaucht. Oder das Kreuz am Areopag. Ja, er hat zwar vorher den Philosophen über Jesus schon erzählt, ja, aber bei diesem Thema Gericht, und es wird einen Mann geben, der Gericht sprechen wird, bleibt Paulus jetzt stehen. Es kann sein, dass die Rede hier unterbrochen worden ist. Das wundert mich nicht, oder würde mich nicht wundern, weil wenn man direkt oder indirekt auf Jesus zu sprechen kommt, dann polarisiert das. Oder? Über Gott kannst du leicht diskutieren, ja, Gott dieses und jenes, und für den ist Gott dieses, und für den ist Gott in der Natur, und, ja, und so weiter. Aber wenn es auf Jesus zu sprechen kommt, dann, da gibt es kein Grau, da gibt es nur Schwarz oder Weiß. Ja. Das haben wir gemerkt, als wir eben in der Evangelisation in der Herrengasse in Graz waren, als Einsatz war, wo einfach Jesus verkündet wurde über dieses Sketchboard, und die Leute sind stehen geblieben und immer mehr und mehr und haben zugehört. Das ist spannend, was der da erklärt und zeichnet, und dann kommt sie auf Jesus zu reden und du hast gemerkt, die Leute gehen weg. Ganz interessant. Und vielleicht war es da auch so, ja? Und wir schauen es uns einfach an. Weil Paulus sagt im Prinzip, schau auf Jesus und du siehst Gott. Ja? Schau auch auf Jesus und du siehst Gott. Schau nur auf Jesus, nicht auch. Ja? Schau nur auf Jesus und du siehst den lebendigen Gott. Weil er möchte dein Leben. Ja, er möchte dein Leben, er befiehlt allen Menschen umzukehren, Buße zu tun. Und vielleicht musst du heute Buße tun oder müssen wir umkehren von Dingen, die nicht richtig waren, die wir getan haben. Ja? Oder dass wir Gott zu klein gemacht haben oder zu klein oder zu menschlich von ihm denken. Für andere heißt es vielleicht das erste Mal umzukehren. Gott ruft dich heute. Dort, wo du bist. Und nach dieser Erklärung jetzt, die Paulus hier am Areopag gegeben hat, wo er diese 5 Eigenschaften Gottes ausgeführt hat, er ist der Schöpfer, der Erhalter, der Herrscher, der Vater und der Richter. Nach dieser Erklärung gibt es 3 Reaktionen. Ja, keine Überraschung, es muss eine Reaktion geben, die können das nicht so stehen lassen. Ja, das waren gebildete Leute, ja, die können das nicht so stehen lassen. Und Vers 32 dann, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, lachten ihn einige der Zuhörer aus. Ja, ist jetzt nicht überraschend, ja, das Thema wird damals schon polarisiert haben, ja. Wir finden auch heute Leute, die sagen, an die Auferstehung glaube ich oder glaube ich nicht. Es ist ein Glaubensschritt. Ja, und es gibt Verachtung, Auslachen, Hohn, Spott. Ja, es gibt bei ihnen anscheinend keinen Platz für Jesus und seine Weltanschauung. Sie lehnen es ab, ihn ernsthaft zu erwägen oder einfach mehr nachzudenken. Wir zucken zusammen, wenn wir das so hören, oder ausgelacht zu werden, ja, ist nicht angenehm. Aber wir dürfen wissen, es ist nichts Neues. Paulus hat es erlebt, ja. Petrus hat es erlebt, viele haben es schon erlebt. Ja. Es gibt nur eine zweite Reaktion. Die zweite Reaktion, andere sagten, Vers 32, am Ende, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Aha, es gibt doch Neugierige, die sagen, okay, können wir da ein bisschen weiter diskutieren, ja, später. Diskutieren wir ein bisschen weiter, hast du ein bisschen Zeit, ja, setzen wir uns noch in Kleingruppen vielleicht zusammen und besprechen dieses und jenes Thema noch in die Tiefe. Es gibt Neugier. Die zweite Reaktion ist Neugier. Das heißt, wenn Leute um dich neugierig sind, erzähl ihnen mehr. Oder vielleicht bist du neugierig, frag nach. Bohr, nimm jemanden und bohr ihn mit Fragen. Geh zu Gott mit deinen Fragen. Ja? Gott lässt sich finden. Nütze deinen Verstand. Gott freut sich, wenn du dich ausstreckst nach ihm. Du darfst ihn ruhig quälen mit Fragen. Und die dritte Reaktion, Vers 33 und 34, jetzt verlässt Paulus die Versammlung, ja, denn am Areopag. Als Paulus dann die Versammlung verließ, schlossen sich ihm einige Leute an und kamen zum Glauben. Aha, schau, es passiert ja doch was. Das heißt, du musst nicht den Verstand verlieren, um an Jesus Christus zu glauben. Ja? Das heißt, auch Leute, die denken, ja, und damals waren Denker dabei, die haben sehr genau und in die Tiefe nachgedacht, die kommen zum Glauben. Schön, oder? Das heißt, wer glaubt, braucht seinen Verstand nicht bei der Garderobe abgeben. Wir dürfen denken, wir dürfen nachdenken. Unter ihnen war Dionysos, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, und eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Das heißt, von diesen Philosophen und Areopagsmitgliedern ist Dionysos, der hier namentlich erwähnt wird, ja, und auch eine Frau, die das gehört hat, eine Damaris, die glauben dran. Die entscheiden sich, wow, das ist was Besonderes, was wir da gerade gehört haben. Und Lukas schreibt, und noch einige andere. Mehr wissen wir nicht. Es schaut danach aus, dass in Athener Gemeinde entsteht oder auch nicht. Wir wissen es nicht, es ist nichts weiteres bekannt. Paulus war immer noch allein in der Stadt, ja, Timotheus und Silas und Lukas, die kommen dann erst später, aber Jesus war mit ihm. Er war nicht allein, Jesus war mit ihm. Und Jesus war mit ihm, um zu helfen, die Gemeinde zu bauen. Was Paulus sieht, was Paulus fühlt, was Paulus tut, was Paulus redet. Wie hilft uns das heute? Wie hilft uns das heute, wenn wir mit Leuten reden? Und das Schöne ist, du hast einen Mund gekriegt zum Reden, eine Stimme, einen Kopf, ein Gehirn zum Denken. Und wenn du mit Jesus lebst, vielleicht erst ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, dann darfst du ihn verkündigen. Dann sollen wir ihn verkündigen und ihn predigen, ihn weitererzählen. Über Jesus reden. Wir dürfen Gott anbeten für das, wie er ist. Ja, bet ihn an als Schöpfer, als Erhalter, als Herrscher, als Vater, als Richter. Und überlegen wir uns, wie können wir dort, wo wir sind, mit dem, was wir haben, von dieser Fülle weitererzählen, von dieser Fülle, die er dir geschenkt hat. Ja. Zuerst musst du mal bewusst sein, was hat Gott uns eigentlich schon geschenkt? Wie können wir von dem weitererzählen? Wie geht es dir, wenn du Chancen hast, Möglichkeiten hast, das Evangelium zu sagen? Oft ertappt man sich, man ist jetzt eher feige, ich kann mich ja blamieren, weil ich könnte ja ausgelacht werden, ja, zu 33%, ja, vielleicht ein Drittel, spottet und lacht aus, ja, aber mit 66% nicht. jetzt ganz rational überlegt. Aber das Schöne ist, du bist nicht allein. Jesus ist mit dir. Jesus ist mit seinem Geist in dir, mit dir und er steht dir bei. Nehmen wir uns kurz Zeit, danken wir Gott in der Stille für seine Fülle, wie er ist, als Schöpfer, als Erhalter, als Herrscher, als Vater und als Richter. Und vielleicht hat er dir was aufgezeigt, wie du in der nächsten Zeit reden kannst. Du musst nicht der große Redner sein. Viele sind nicht große Redner. Ja, du musst kein Paulus werden. Ja, du darfst mit dem dienen, dort, wo du bist, wie du bist. Und Gott verändert dich. Himmlischer Vater, wir danken dir für das, wie du bist. Danke für diese Stelle, wo du uns wichtige Dinge aufzeigst, wie Paulus gehandelt hat. Danke, Vater, für deine gute Nachricht, dass wir dein Wort haben. Und danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns hilfst, mutig, klar und einfach dein Wort weiterzusagen. Dort, wo wir sind. Danke, dass du uns ja, Möglichkeiten ergreifen lassen kannst. Und danke, dass wir nicht alleine sind, dass du bei uns, in uns bist. Wir loben dich dafür, Herr. Amen.